Wir bitten dich jetzt um deinen Segen. Aber auch heute Abend spricht unser Bruder von der Fürbitte für das Eintreten des Abraham für Sodom. Und als ich das heute Abend nochmal gelesen habe, dachte ich an den Mut, den dieser Abraham dir gegenüber aufgebracht hat. Schenk auch uns diese Gebetsfreude und die Gebetskraft, den Gebetskampf, das Gebetsringen. Du weißt, wir haben so viele Dinge in unserem Leben, die uns Not machen, auch von außen her. Wir haben auch gesungen, dass du uns den Frieden schenken sollst, dass du uns alles Mögliche schenken sollst, was in unser Leben hineingehört. Ja, du weißt, was wir dürfen. Und du weißt, was auch viele andere bedürfen, die in Not und Elend sind. Wir denken an Jugoslawien, wir denken an Afrika, wir denken an all die Völker in der Welt, die Menschen, die vor Hunger leiden, die Kinder, die darben. Herr, wir bitten dich immer wieder, erbarme dich dieser Welt. Und dann, Herr, komm zu uns und segne uns und schenke uns, dass wir auch wirklich den Gebetsgeist in uns tragen, wie in Abraham. Segne nun unseren Bruder, der uns dient heute Abend. Leite ihn, führe ihn und gib, dass wir hören mit beiden Ohren. Amen.
Amen.
So, nun darf zunächst mal du darfst Text, ja. Den Text lesen, ja. So, was?
Den Text, ja. 1. Mose, Kapitel 18, von 17 bis 33. Und Jehova sprach: Sollte ich vor Abraham verbergen, was ich tun will, wird doch Abraham gewisslich zu einer großen und mächtigen Nation werden, und sollen doch in ihm gesegnet werden alle Nationen der Erde. Denn ich habe ihn erkannt, auf dass er seinen Kindern und seinem Hause nach ihm befehle, dass sie den Weg Jehovas bewahren, Gerechtigkeit und Recht zu üben, damit Jehova auf Abraham kommen lasse, was er über ihn geredet hat. Und Jehova sprach: Weil das Geschrei von Sodom und Gomorra groß und weil ihre Sünde sehr schwer ist, so will ich doch hinabgehen und sehen, ob sie nach ihrem Geschrei, das vor mich gekommen ist, völlig getan haben. Und wenn nicht, so will ich's wissen. Und die Männer wandten sich von dannen und gingen nach Sodom. Abraham aber blieb noch vor Jehova stehen. Und Abraham trat hinaus und sprach: Willst du denn den Gerechten mit dem Gesetzlosen wegraffen? Vielleicht sind 50 Gerechte innerhalb der Stadt. Willst du sie denn wegraffen und dem Orte nicht vergeben, um der 50 Gerechten willen, die darin sind?
Moment. Wir staunen, wie dieser Abraham, heißt er jetzt hier, in unserem Programm, ist es falsch, da steht Abraham. Bei diesem Geschehen ist der Name Abraham schon verwandelt in den Namen Abraham, was eine große, grundsätzliche Bedeutung hat. Wieso? Bis zu dieser Namensänderung, als er noch Abraham hieß, war dieser Gottesmann ein unbeschnittener Heide. Und als solcher hat er den Ismael gezeugt mit der ägyptischen Magd. Eigenartig. Und schon, und Paulus, wenn er sagt, ist nicht Abraham, unser Vater, aus Glauben gerechtfertigt worden, ohne Werke und ohne Gesetz, durch Glauben allein, dann nimmt unser Paulus, Apostel für uns, nimmt die Zeit, die Stellung Abrahams vor sich hin, als Abraham noch ein unbeschnittener Heide war. Er hat da in Römer 4 das noch in langen Versen ausgebreitet. In welcher Stellung war denn Abraham, als er von Gott selbst gerechtfertigt wurde? War er da noch in der Vorhaut oder war er da schon beschnitten? Nicht beschnitten, da war er noch in der Vorhaut. So. Jetzt nimmt Gott diesen Mann Abraham, unbeschnittener Heide, dürfen wir sagen, Nationenmann, auf seine Drehscheibe und sagt ihm, ab heute heißest du nicht mehr Abraham, sondern Abraham. Also in unserem Programm dort müssten wir das H noch rot hineinschreiben. Heißest du Abraham? Und zwar bist du, stelle ich dich jetzt unter das Gesetz der Beschneidung am Fleisch, anlässlich dieser Namensänderung. Also, und von jetzt ab heißt dieser Gottesmann Abraham, ist am Fleische beschnitten, und jetzt geschieht die Sache, die uns heute Abend beschäftigt. Also schon als Beschnittener ist er Vorbild für Israel. Und Israel natürlich als erstgeborener Sohn gegenüber allen anderen Nationen. So. Jetzt, ja. Und wunderbar, er, Abraham, hat die Ehre, das Zeugnis Gottes haben wir gelesen, alle Nationen Recht und Gerechtigkeit Gottes zu verkündigen. Und die Schrift hat den feinen Hinweis, für einen Architekten sehr interessant. Die Messschnüre des Rechtes und das Senkblei der Gerechtigkeit. Können wir uns jetzt was vorstellen jetzt? Das Recht, der Begriff Recht, ich habe lange gemeint, Recht und Gerechtigkeit, das sind zwei Zwillingsschwestern, nicht wahr? Nein, gar nicht. Die Messschnüre des Rechtes ordnen horizontal die Beziehungen zum Nachbarn, die Beziehung nach Länge und Breite immer, also horizontal. Die Messschnüre, das ist der Begriff Recht. Währenddem die Gerechtigkeit, das Senkblei der Gerechtigkeit, lässt Gott der Höchste von seiner Höhe aus in der Gestalt Jesu Christi herniederloten. Und wie weit lässt nun der Baumeister das Senkblei herunterloten? Bis auf die Fundamentsohlen, so. Bis in die Grube, das heißt, den Sohn lässt Gott der Höchste herunterloten, bis in den Scheol, bis ins Totenreich. Das ist die Baugrube Gottes, das Totenreich. Also so zwei Begriffe, Recht und Gerechtigkeit, das für uns so irgendwie so ein zwei Worte, die immer wieder vorkommen und die für uns eben ja, gleichwertig,
ja,
sind.
Ja.
Ja. Also, Abraham beschnitten. Du liest es weiter.
Darf ich da nur mal ein dämonisches Beispiel der Gegenwart ganz kurz einfügen? Einige kennen das. Dieser Ruach-Laut, der dem Abraham zugefügt wurde, den hat, ohne sicher das zu wissen, eine feministische Theologin namens Helga Sorge herausgenommen, die heißt jetzt nur noch Elga, weil sie nicht mehr an Herr und Herrschaft erinnert werden will. Ein Gegenstück im Sinne der Ausreife, dämonisch inspiriert für heute. Ist das nicht hier ein Kontrastbeispiel? Ich wollte das einfach mal eingeben, damit wir sehen, in welcher Zeit wir heute leben. So, jetzt lese ich weiter. Von Vers 25 an. Fern sei es von dir, so etwas zu tun, den Gerechten mit dem Gesetzlosen zu töten, sodass der Gerechte sei wie der Gesetzlose. Fern sei es von dir. Sollte der Richter der ganzen Erde nicht Recht üben? Und Jehova sprach, wenn ich in Sodom innerhalb der Stadt 50 Gerechte finde, so will ich um ihretwillen den ganzen Ort vergeben.
Wunderbar, wie dieser Mann, jetzt der beschnittene Abraham, Gott, wie soll ich sagen, Langmut und Barmherzigkeit beibringen will. Ne? Und dann marktet er mit ihm, ja, von 50, und dann ist er aber gar nicht bescheiden mit dem Heruntergehen. Der geht nicht etwa, wie ich lange gemeint habe, von 50 auf 40, sondern wenn es 5 weniger wären als 50, was machst du dann? Ne? Großartig. Mhm.
So, jetzt muss ich mal sehen, dass ich einen Anschluss finde hier. So. Und Jehova sprach, wenn ich in Sodom innerhalb der Stadt also 50 Gerechte finde, das habe ich eben schon gelesen, will ich um ihretwillen den ganzen Ort vergeben. Und Abraham antwortete und sprach, siehe doch, ich habe mich unterwunden, zu dem Herrn zu reden, und ich bin Staub und Asche. Vielleicht mögen an dem 50 Gerechten 5 fehlen.
Wunderbar.
Willst du wegen der 5 die ganze Stadt verderben? Und er sprach, ich will sie nicht verderben, wenn ich 45 da selbst finde. Und er fuhr fort, weiter zu ihm zu reden und sprach, vielleicht mögen 40 da selbst gefunden werden. Und er sprach, ich will es nicht tun um der 40 willen. Und er sprach, möge doch der Herr nicht zürnen und ich will reden. Vielleicht mögen 30 da selbst gefunden werden. Und er sprach, ich will es nicht tun, wenn ich 30 da selbst finde. Und er sprach, siehe doch, ich habe mich unterwunden, zu dem Herrn zu reden. Vielleicht mögen 20 da selbst gefunden werden. Und er sprach, ich will nicht verderben um der 20 willen. Und er sprach, möge doch der Herr nicht zürnen, und ich will nur noch diesmal reden. Vielleicht mögen 10 da selbst gefunden werden. Und er sprach, ich will nicht verderben um der 10 willen. Und Jehova ging weg, als er mit Abraham ausgeredet hatte, und Abraham kehrte zurück an seinen Ort.
Was hat wohl den Abraham bewogen, so zu markten mit Gott? Es ging ja immer um die Frage, wie viele Gerechte sind in Sodom? Um seines Neffen Lot willen. Was war mit Lot los? Da sagt die Schrift allerhand. Um seines Neffen Lot willen, denn wir lesen in 2. Petrus 2, Vers 7, dass Lot seine gerechte Seele plagte mit den Sünden der Sodomiter. Also der in Sodom war ein einziger Gerechter und der war der Lot.
Ja, war der überhaupt gerecht dem Abraham gegenüber?
Der Lot?
Ja.
Ja, Petrus, der bezeugt das, und dann haben wir zwei doch gar nicht zu fragen. Ob der
Nein.
Liebe Brüder, Schwestern, unsere ganze diesjährige Brüderversammlung ist eine echte Versammlung der Verheißung. Ihr seid gleich Isaaks Söhne der Verheißung. Was heißt denn Isaak auf Deutsch? Lachen. Warum heißt denn der Lachen, der Isaak? Hat etwa seine Mutter mal gelacht? Aber bitteschön, lass mir die Sarah da fein in Ruhe. Warum? Die hat wohl hinter dem Zeltvorhang zugehört, was da geredet wurde. Und als das Wort fiel, in einem Jahr wird deine Sarah, deine Frau, einen Sohn herzen, da heißt es, da lachte Sarah in ihrem Innern. Die hat also nicht lächerlich, ungläubig gelacht, sondern in ihrem Innern hat das gelacht. Da hat es bei ihr da drin geisagt. Und als der Engel sagte, warum lachst du? Dann konnte die mit gutem Gewissen sagen, ich habe doch gar nicht gelacht. Als Mensch. Und der Engel sagt, doch, du hast gelacht. Aber die Schrift sagt, in ihrem Innern. Ja. Und ich bin überzeugt, in dem Moment, als sie die Worte hörte, in einem Jahr wird Sarah da. Und da als sie im Innern gelacht, geisagt hat, auf Hebräisch, da hat Gott ihre Eingeweide der Empfängnismöglichkeit und der Geburtmöglichkeit lebendig gemacht. Und als Gott dem Abraham, wenn er gewusst hätte, um was er Gott gebeten hat, hätte er es wahrscheinlich unterlassen, klagt Abraham seinem Gott, oh, doch, dass doch Ismael vor dir leben möchte. Dann sagt Gott, ja, ich habe dich auch um Ismael erhört. Auch er wird 12 Fürsten haben, die werden auch mit Namen genannt und werden große Männer sein. Und so weiter, also da wird von den Nachkommen Ismaels, des von Abraham gezeugten, als er noch unbeschnitten war, Dinge der Verheißung ausgesprochen, die direkt für Israel schrecklich sind. Schrecklich sind, wie ja die Tatbestände nun eben einmal sind. Lot Neffe Abrahams dabei achten wir folgende Worte, dass er ein Neffe war, finden wir in 1. Mose 12 Vers 5, wir schlagen das nicht auf, genügt. In 1. Mose 13, Vers 7 lesen wir, dass die Hirten einerseits Abrahams und andererseits des Lot Streit hatten miteinander wegen den Weideplätzchen. Abraham in seiner Einmaligkeit, er ist ja der Onkel und Lot der Neffe. In seiner Einmaligkeit sagt seinem Neffen, guck dich mal um, Wir wollen doch Frieden haben miteinander. Willst du nach links, das ist nach Norden, dann gehe ich nach rechts. Und gehst du nach rechts, willst du nach rechts, dann gehe ich nach links. Rechts ist Süden in unserem Gotteswort und links ist Norden. Und Lot schaute sich um in der ganzen Gegend und fand, dass die Gegend am Jordan in der Ebene, Achtung, war wie der Garten Gottes, so schön. Und wählte nun diese Ebene, Sodom, Gomorra und Zeboim und wie die Städte alle hießen da. Und dann, Abraham, treu, ließ seine Hirten dann eben an den übrigen Weideplätzen weiden. Dann haben wir in 1. Mose 13, Vers 12, die Sache mit dem König von Sodom, den feindliche Heere weggeführt haben, gefangen genommen haben. Und wer holt den, der im Garten Gottes sich niedergelassen hat, wer holt den wieder zurück? Abraham. Abraham mit seinen Hausgeborenen, nicht? Stürmt denen nach, holt sie ein und bringt alles, die Weiber und Kinder und das ganze Vermögen zurück. Ja. Und da meint der König von Sodom, er könne den Abraham jetzt noch Beute austeilen, dem Abraham, sagt Abraham, dem Lot, nein, dem König von Sodom, bitte kein Schuhriemen von dir. Nur die Männer, die für dich gekämpft haben, die mögen da was bekommen. Dann 1. Mose 14, na, das haben wir jetzt gerade gesehen.
Ja.
Jetzt denken wir an den Augenblick, da die zwei Männer nach Sodom hinabgegangen sind. Eigenartig, da blieb der Dritte, der wird genannt der Herr und wird genannt Jehova. Das ist Christus, der Dritte. Der blieb noch bei Abraham stehen. Und unterhielt sich noch mit ihm. Die zwei Männer aber, die kamen nach Sodom, an die Tür des Lot, ja, und von diesem Lot wollen wir noch beachten, dass er seine Zelte, der Lot, immer näher an Sodom heran aufschlug. Eines Tages lesen wir, Lot sitzt im Tore Sodoms. Was heißt das? Er ist Stadtrat von Sodom geworden. Lot. Verstehen wir jetzt den Petrus, dass der seine gerechte Seele plagte mit den Sünden der Sodomiter? Dieser einzig Gerechte, Lot. Die Männer sagen dem Lot, Lot, heute Abend geht Sodom unter, bestelle dein Haus und was macht Lot? Er glaubt das und geht zu seinen Schwiegersöhnen, er hat ja zwei Töchter, geht zu seinen Schwiegersöhnen und sagt, du, kommt heraus heute Abend, ha, Da sagten sie, du, ich sag's jetzt Schweizerdeutsch, du Schwiegervater, du bist ja verrückt. Wir aus Sodom heraus. Aber alle anderen, nur wir nicht. Also da wurde er noch verlacht von den Schwiegersöhnen. Unterdessen poltert's an seiner Haustür. Da sind eben die geilen Männer da und schreien. Da sind zwei Männer bei dir eingetreten, heraus mit denen, dass wir sie erkennen. Also jetzt genau die Sodomie. Ja. Er geht an die Tür und sagt dann, ja, das, die sind doch jetzt in mein Haus gekommen und das geht doch nicht. Und was sagt dieser Lot? Und er merkt, das sind nicht zwei gewöhnliche Männer da. Dann sagt er denen, ich bringe euch meine zwei Töchter heraus. Stellt euch mal vor, der eigene Vater will seine Töchter der Lust dieser Meute übergeben. Jetzt denken wir einen Moment an die Schwiegersöhne. Das war ein schöner Schwiegervater, nicht? Ihre Frauen sind das. Unheimliche Situation. Die reißen die Tür auf und jetzt einer der Männer. Ein Wort und die sind alle blind und tasten herum. So. Und jetzt ist die Stunde da, dass er sagt, aber jetzt rasch, raus aus Sodom, es ist schon so weit, die Katastrophe beginnt, also jetzt Lot, seine zwei Töchter und sein Weib. Bitte nicht zurückschauen, nur vorwärts, nur Lot, nur raus, ganz rasch, so, dann wissen wir, was geschah. Ja. Nur ausgerechnet Lots Weib. Das ist ja direkt ein Begriff geworden. Ausgerechnet Lots Weib. Dreht sich um und ist im gleichen Augenblick eine Salzsäule. Gedenket an Lots Weib. Wir lesen jetzt Lukas 17, Vers 28 und 29. Lukas 17, Vers 28 und 29.
Gleicherweise, wie es geschah in den Tagen Lots. Sie aßen, sie tranken, sie kauften, sie verkauften, sie pflanzten, sie bauten.
Also, das sind drei Doppelpaare. Alles Dinge, die in Ordnung sind, an und für sich. Aber der gemeinsame Nenner dieser sechs Stücke heißt Prosperität, Wohlergehen. Wir lesen an einer Stelle in Sodom und Gomorra, hatten sie satt Brot, alles im Überfluss. Und da haben wir die Quittung, wie eine Menschheit ohne Gott, wo die landet, wenn sie alles paradiesisch im Überfluss hat.
Vers 29.
Ja.
An dem Tage aber, da Lot von Sodom ausging, regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel und brachte alle um.
Ja. Noch Vers 32.
Gedenket an Lots Weib.
Ah. Ja. Ist noch ein Wort dazu?
Nein, halt, wer irgend sein Leben zu retten sucht, kommt dann, ja.
Ah, ja, gut. Jetzt, was Sodom betrifft, 1. Mose 13, Vers 12. Ah, das habe ich schon gesagt, das ist die Stelle, wie Lot seine Zelte immer näher nach Sodom aufstellte. Jesaja 1, Vers 9.
Durch das Leben, ja.
Jesaja 1, Vers 9, ein Wort hierzu.
Wenn Jehova, der Heerscharen, uns nicht einen gar kleinen Überrest gelassen hätte, wie Sodom wären wir Gomorra gleich geworden.
Ja, ein Parallelwort in Klagelieder 4, Vers 6. Klagelieder 4, Vers 6.
Und die Schuld der Töchter meines Volkes ist größer geworden als die Sünde Sodoms, welches plötzlich umgekehrt wurde, ohne dass Hände dabei tätig waren.
Aha. Ein Wort, die Schuld der Tochter meines Volkes, das ist Jerusalem. Jerusalems ist größer als die Schuld Sodoms. Eine Beurteilung Gottes. Dann, jetzt kommt das große Kapitel Hesekiel 16. Wir lesen von Vers 53 an. Hesekiel 16, da sind die drei Städte. Jerusalem in der Mitte, Samaria im Norden und Sodom und Gomorra im Süden.
Und ich werde ihre Gefangenschaft wenden, die Gefangenschaft Sodoms und ihrer Töchter und die Gefangenschaft Samarias und ihrer Töchter.
Aha.
Und die Gefangenschaft deiner Gefangenen in ihrer Mitte.
Aha. Wir haben Samaria, haben Sodom und haben Jerusalem. Da in diesem einen Wort. Und was ist da gesagt für alle drei? Ich werde ihre Gefangenschaft wenden. Und ein Wort für Sodom heißt, und ich werde sie zurückführen wie in den Tagen ihres Anfangs. Und wie war denn Sodom in den Tagen des Anfanges, wie Eden der Garten Gottes? Hat also Sodom eine wunderbare Verheißung.
Weiter. Ja, ja. Auf dass du deine Schmach tragest und dich schämst all dessen, was du getan hast, indem du sie tröstest. Und deine Schwestern, Sodom und ihre Töchter, werden zurückkehren zu ihrem früheren Stande.
Ah, das ist der frühere Stand. Wie der Garten Gottes.
Ja.
Herrlich.
Und Samaria und ihre Töchter werden zurückkehren zu ihrem früheren Stande, und auch du und deine Töchter, ihr werdet zurückkehren zu eurem früheren Stande, und Sodom, deine Schwester, wurde nicht erwähnt in deinem Munde am Tage deiner Hoffärtigkeit.
Aha. Die Juden in Jerusalem und wo sie wohnten, die haben das Wort Sodom gar nicht in den Mund genommen, weil sie ja das Volk Gottes und das heilige Volk Gottes und sowieso die Gerechten waren. Sodom war für sie Dreck, Kot. So.
Noch weiter?
Ja.
Dann muss ich den Satz nochmal anfangen. Und Sodom, deine Schwester, wurde nicht erwähnt in deinem Munde am Tage deiner Hoffärtigkeiten, ehe deine Bosheit aufgedeckt wurde, wie zur Zeit deines Hohnes der Töchter Syriens und aller seiner Umgebungen, der Töchter der Philister, die dich verachteten ringsumher.
So war es einmal in der schlimmen Zeit Jerusalems, dass alle Nachbarn ringsum Jerusalem verachtet haben. Das haben die vergessen, ja, weiter.
Deine Unzucht und deine Fragen, spricht Jehova. Denn so spricht der Herr Jehova, ja, ich will dir tun, so wie du getan, die du den Eid verachtet und den Bund gebrochen hast. Doch ich will gedenken meines Bundes mit dir in den Tagen deiner Jugend. Wunderbar. Und will dir einen ewigen Bund errichten. Und du wirst deiner Wege gedenken und dich schämen, wenn du deine Schwestern empfangen wirst, die größer sind als du, samt denen, die kleiner sind als du.
Moment. Wir haben ein feines Wort gehabt. Auf das du wirst dich schämen um all der Dinge willen, und du wirst sie, die du verachtet hast, Samaria und Sodom, wirst du trösten. Warum? Weil Israel Sünden größer als Samaria und Sodom sind und Gott Jerusalem alles vergibt, ist es fähig, aufs Wunderbarste die zwei Verachteten gottgemäß zu trösten.
Und ich werde dir zu Töchtern geben, aber nicht infolge deines Bundes. Und ich werde meinen Bund mit dir errichten, und du wirst wissen, dass ich Jehova bin, auf dass du eingedenk seist und dich schämst, und den Mund nicht mehr auftust wegen deiner Schmach, wenn ich dir alles vergebe, was du getan hast, spricht der Herr Jehova.
Wunderbar. Wenn ich dir alles vergebe, was du getan hast. Ist das alte Testament, wie Jesus sagt, das ist guter alter Wein. Der ist noch wunderbarer als der neue. Der Neue, der ist gefährlich, da ist noch Gärung dran, aber der Alte ist milder. Ich bin ja so überführt von dieser Tatsache, dass die im Alten Testament verborgenen Herrlichkeit der Weisheit der Liebe Gottes noch viel anbetungswürdiger, wunderbarer sind als im Neuen Testament. So, jetzt wende ich hier das Blatt und vergleiche. Was wir da von Sodom und Gomorra jetzt gehört und gelesen haben, vergleiche ich einmal mit Jerusalem. Und zwar mit Jerusalem nach Pfingsten. Ich darf mal die Frage stellen, wo waren die 12 Apostel, als Stephanus gesteinigt wurde? Wo waren die 12 Apostel, als Paulus von der Menge zerrissen werden wollte in Jerusalem, als er zum letzten Mal nach Jerusalem kam, und er von den römischen Hauptleuten in Schutz genommen werden musste? Wo waren die 12? Eigenartig. Jetzt kommt die große Frage oder Tatsache. Wenn schon Paulus vorher sich noch die Mühe nahm, zum letzten Mal in Jerusalem angekommen, Jakobus, den Führer der 12, aufzusuchen. Und der ihm sagte, wir hören von dir, dass du unter den Nationen wieder Mose und das Gesetz redest, das kann doch nicht stimmen. Du siehst, Bruder Paul, hier in Jerusalem, in Judäa, sind Zehntausende der Juden gläubig an den Herrn Jesus. Jetzt kommt das Katastrophe. Und alle sind Eiferer für das Gesetz. Darf ich sagen, Katastrophe vor Gott. Begründung aufschlagen, bitte. Galater 4, Vers 4, vielleicht Vers 3. Galater 4, Vers 3 und 4. Vers 3.
Ja. Also auch wir, als wir Unmündige waren, waren wir geknechtet unter die Elemente der Welt. Als aber die Fülle der Zeit gekommen war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einem Weibe, geboren unter Gesetz, auf dass er die, welche unter Gesetz waren, loskaufte, auf dass wir die Sohnschaft empfingen.
Aha. Was hat also Golgatha für eine neue Rechtslage geschaffen? Was haben wir eben gehört? Jesus Christus vom Weibe geboren, unter Gesetz getan, auf dass er die unter Gesetz, wie Petrus schreibt, welches weder wir noch unsere Väter zu tragen vermöchten, loskaufte. Gott hat in Christo den gleichen teuren Preis den heiligen Engeln ausbezahlt, um sein Volk Israel und die ganze Schöpfung von ihrem unbarmherzigen Gesetz loszukaufen.
Es war doch angeordnet durch Engel, ja, das Gesetz.
Wer hat was zu sagen?
Apostelgeschichte 7, Vers 53.
Was sagt er? Ja. Angeordnet durch Engel aus der Apostelgeschichte.
Aha, ja. Ja. Das will ich gleich ergänzen, Dankeschön. Dieses Gesetz, angeordnet durch Engel in der Hand eines Abgeordneten, haben wir hier zu lesen, nicht eines Mittlers. Ein Mittler kann zwischen zwei Einzelnen, die Krach haben, miteinander vermitteln, so. Dann ist er ein Mittler, aber er ist kein Abgeordneter. Das griechische Wort Mesites, das hier steht, Paulus fährt ja weiter, angeordnet durch Engel in der Hand eines Abgeordneten. Ein Abgeordneter aber ist nicht von einem gesandt, Gott aber ist einer. Was heißt das auf Deutsch? Unser Gott bedankt sich endgültig dafür, wenn die Gesetzgebung irgendwie aus seinem Herzen gekommen wäre oder von ihm ausgegangen wäre. Nein, noch einmal. Angeordnet durch Engel, ist das eine Mehrzahl Engel hier, jawohl. In der Hand eines Abgeordneten, dieser Engel, die das Gesetz angeordnet haben. Ein Abgeordneter aber ist nicht von einem gesandt, sonst ist er kein Abgeordneter. Gott aber ist einer. In der Hand eines Abgeordneten. Ich kann nur ein Abgeordneter einer Vielheit sein, einer politischen Partei, nicht? Es gibt bei uns in der Schweiz das Haus der Abgeordneten. Da haben die einzelnen Parteien je ihren fähigsten Sprecher, ne? Gesandt, den Sitz der obersten Regierung, in einem Bundeshaus bei uns. Und diese Abgeordneten vertreten die Interessen der Vielheit ihrer Partei. Sind das jetzt Abgeordnete? Jawohl. Und da heißt es, in der Hand eines Abgeordneten, durch Engel angeordnet, in der Hand eines Abgeordneten. Der war also ein Engel von der fähigste Sprecher dieser heiligen Engel, die das Gesetz unter Genehmigung Gottes natürlich angeordnet haben. Ganz gewaltige Tatsache. Und alle sind Eiferer für das Gesetz. Von welchem da ist noch ein Wort? Das war Galater 4.
Galater 4, 4,
ja, 4. Ja, und jetzt 3, noch 4. Galater 3, 13. Galater 3, 13.
Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns geworden ist. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt.
Also, dieses Wort sagt uns, Christus hat auf Golgatha losgekauft vom Fluch des Gesetzes. Kann einer kommen und sagen, ja, ja, vom Fluch des Gesetzes, aber von den Wundern des Gesetzes, das kommt nein. Deshalb kommt 4, Vers 4 und 5. Ne? Christus hat uns vom Weibe geboren, unter Gesetz getan, auf dass er uns von diesem Gesetz loskaufte. So. Hat also Gott den gleichen teuren Preis bezahlt, um den gesetzgebenden heiligen Engeln gegenüber gerecht da zu sein. Jede Forderung des Gesetzes hat Christus bezahlt. Und jeden Fluch des Gesetzes hat er auf sich geladen. Also die mussten hatten es nur noch mit Christus, dem Gekreuzigten, zu tun. So. Und nun sind die Eifer für das Gesetz. Jetzt. In Sodom und Gomorra hätte Gott geschont, wenn 10 oder vielleicht sogar noch 5 gewesen wäre. Und in Jerusalem sind 10.000 Juden, alle Gläubige an den Herrn Jesus, und alle sind Eiferer für das Gesetz, von dem Gott sie losgekauft hat. Die Antwort Gottes geschah im Jahre 70. Was heißt das? Wenn ihr das, was ich auf Golgatha für euch erreicht habe, bezahlt habe, euch befreit von diesem Gesetz, wenn ihr dann gerade noch auf dieses Gesetz springt und da noch jeden Eifer anwendet, nicht? Dieses Gesetz zu halten und. So muss dann zum Beispiel einem Johannes dann noch schreiben in einem seiner Briefe, nicht sage ich, dass man Fürbitte tun soll für einen, ich füge schnell hinzu, der nach dem Gesetz sterben muss. Nicht? Wenn man Eiferer für das Gesetz ist, dann muss man natürlich, wenn einer also die und die Sünde getan hat, dann muss ihm die Hand abgehackt werden. Oder dann muss er sterben, dann muss er entweder ans Holz gehängt werden oder was irgend das Gesetz dann an Fluch und Gerichtsvollzug verlangt. So ist das. Also deshalb nicht sage ich, dass man für den noch bitten soll, der eine Sünde getan hat, die auf dem Todesstrafe liegt. Also die waren dann tatsächlich konsequent. Trotz diesen Zehntausenden christusgläubigen Juden war das, was da dann unter der Führung von Jakobus, dieser Jakobus war der Bruder des Herrn Jesus. Nicht? Die Maria hat ja nachher von diesem Josef wirklich Kinder bekommen, Er hat die anderen Brüder, deine Mutter und deine Brüder sind draußen. Ja, und das war der Jakobus, nicht der enthauptet worden ist, sondern der Jakobus, der Bruder des Herrn. Und weil er natürlich, dieser Jakobus, dem Fleische nach der Bruder des Herrn Jesus Christus war, war der jetzt der Hauptmann da, der bestimmte, was jetzt da in Jerusalem geschehen soll. Jerusalem zerstört, der Tempel zerstört, die Juden hingeschlachtet oder in alle Welt gefangen weggeführt. Das ist die Antwort Gottes, wenn man sein Opfer von Golgatha in der Beziehung zum Gesetz vom Sinai so missachtet. Aber wir schließen, indem wir zurückdenken an Hesekiel 16. Wenn ich dir alles vergebe, was du getan hast, und deine Schwestern, die kleinere und die größere, getröstet hast. Amen.
Ja, Berlin habe ich noch. 875.
875, ja. 875, hast du Strophen ausgesucht?
Ja. Vers 1 bis 3 und den 5. Vers.
875, 1 bis 3 und den letzten. Das ist der letzte dann. Ja, wenn wir das gesungen haben, darf ich die Brüder, Bruder Reinle, Dieter Mees und Martin Buch bitten, mit uns zu beten. Dass die Brüder hinstehen zum Beten.
Lieber Vater, wir danken dir für dein lebendiges Wort, Da danken wir auch für den Abraham, diesen Vater des Glaubens, und für diese klare Gesinnung. Und wir danken dir, Vater, für deine Erlösung durch deinen Sohn am Kreuz von Golgatha, dass wir dadurch frei gemacht sind von dem Gesetz, dass wir Zugang haben dürfen zu dir, dass wir Vater zu dir sagen dürfen. Hab Dank dafür. Amen.
Amen.
Amen. Wir haben gesungen, sei ein Licht an dunklen Orten. Und wir dürfen heute staunend wieder sehen, wie groß deine Gnade ist, lieber himmlischer Vater, die du durch deinen Sohn Jesus Christus gewirkt hast, dass selbst solche Orte wie Sodom und Gomorra einmal wiederhergestellt werden. So wie es früher einmal war, ein Garten Eden. Herr, wir danken dir, dass wir dieses froh und gewissmachende Wort haben. Danken dir auch für die Ausführung, die wir hören durften. Herr, wir loben und wir preisen dich. Amen.
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 Das möchten wir tun, möchten dich loben und dich preisen und dir herzlich danken für dein kostbares Gotteswort, dass wir hineinschauen dürfen in den Weg deiner Erlösung, auch für den Weg, den du mit Sodom und Gomorra hattest. Und wir sehen in unserer Zeit, von der du sagst, dass ich sei wie Sodom und Gomorra, in alledem, was vor uns steht. Lieber Vater, hab Dank die Hoffnung für eine verlorene Schöpfung. Hab herzlich Dank, dass wir weiter schauen dürfen als das Tageserleben. Dass wir hinschauen dürfen auf die volle Frucht deiner Erlösung. Wir beten dich an und verdanken dir von Herzen für diese lebendige Hoffnung. Amen.
Amen. Amen. Wir haben ja im Alten Testament immer mal wieder auch Modelle, Vorbilder für das, was im Neuen Testament für uns so wichtig ist, auch für unsere Praxis. Und mir ist einfach ganz groß, dass der Abraham Sodom und Gomorra und den Lo, den Neffen, diesen doch recht schoflen Neffen, dass er den nicht einfach fallen ließ, sondern dass er für ihn gebetet hat. Und Brüder und Schwestern, ich entdecke gelegentlich, dass wir in unseren Gemeinden gerade so noch für uns denken. Wer betet eigentlich noch heute für Sodom und Gomorra? Sodom und Gomorra hat heute sicher ein anderes Gesicht und einen anderen Rahmen. Aber beten wir eigentlich noch da dafür? Also ich persönlich denke auch immer hier noch ein bisschen an unser eigenes Volk. Das Volk, das so unwahrscheinlich viel Segnungen im Laufe der Jahrhunderte empfangen hat und heute auf einem Weg der Sünde ist, wie es wohl schlimmer bald gar nicht mehr sein kann. Die 300.000 ermordeten Babys pro Jahr in Mutterleib, die mit einer Frivolität abgetrieben werden, das liegt doch wie ein Fluch auf uns. Und wenn ich dann denke, in wie vielen... Jetzt komme ich dann gleich nachher noch auf ein Modell, das uns aus dieser Geschichte entgegenkommt. Wie viele sexuelle Verirrungen heute in unseren christlichen Kreisen eingebrochen ist. Wenn heute einer Gemeindeleiter ist, dann hat er doch heute ständig damit zu tun, mit sogenannten Ehen oder eheähnlichen Verhältnissen vor der Ehe. Oder dann kürzlich hat mir eine gesagt, ich lasse doch dem Staat die Rente, die ich kriege, von 5.000 Mark nicht raus. Aber ich will einen Partner haben. Und es wird sanktioniert. Und die Trauung von Homosexuellen und von Lesbischen und was da läuft. Ich weiß nicht, man kann natürlich sagen, wir beten jetzt bloß noch, damit die Gemeinde Jesu herausgeführt wird. Aber wir sind doch mittendrin in einer Welt und ich denke, wir haben für dieses deutsche Volk, in dem wir drinstehen, auch den Schutz und die Steuer noch bezahlen. Da haben wir doch eine ganz bestimmte Verantwortung. Ich denke, es gibt nicht nur Abgeordnete in Bonn, denen wir ein Mandat geben bei der nächsten Wahl, sondern als Gemeinde Jesu könnten wir doch auch mal den Bundestag umbeten, dass die bei der nächsten Sitzung nicht nur so ein Blabla machen. Und wenn wir gerade am Modell sind, Brüder, das ist doch eigentlich unsere Not. Wenn, ich weiß nicht, vielleicht haben Sie ihr natürlich lauter Kreise, wo lauter Gläubige sind, aber... Wer kommt schon aus einem solchen Kreis? Gibt es da nicht manche Mitläufer wie den Lot? Bei der nächsten besten Gelegenheit sacken sie ab und saufen ab. Und was machen wir mit diesen Lots? Schließen wir sie einfach aus der Gemeinde oder gehen wir miteinander auf die Knie? Wo wird denn eigentlich heute in unseren Gemeinden ernsthaft gebetet? Herr, wenn es noch 10 sind, lass den Lot nicht verloren gehen. Also ich möchte wenigstens einmal das noch als Praxis hineingeben heute Abend. Bitte denkt mal dran, wer geht denn eigentlich heute einem noch nach mit einer elend langen Heilandsliebe einem Menschen? Da muss man manchmal jahrelang laufen. Und dann lassen wir irgendeinen fallen bei nächstbester Gelegenheit. Lange nachgehen. Wer geht diesen Hirtendienst nach? Was hat der Abraham alles durchgehalten und hat sich mit dem Lot arrangiert? Manche sagen, er hat selber Schuld gehabt, hätte er den Kerl nicht mitgenommen, gell? Aber das kann man hinten nach immer gut sagen. Hinten nach ist man immer der Gescheitste. Und so. Aber wie viele gibt uns Gott mit auf den Weg? Das sind so Mitläufer. Und ich möchte euch wirklich bitten, auch mal den seelsorgerlichen Aspekt, nämlich einer verantwortlichen Bruderschaft, wiederzusehen. Ich habe es am ersten Abend ja gesagt, sehen wir eigentlich noch, wenn es bei einem wackelt? Gehen wir noch auf einen zu und sagen, du bist furchtbar leicht beleidigt. Dein Stolz muss maßlos groß werden. Der Bruder ist jetzt gerade nicht da, gestern Abend oder gestern Morgen war er da, der mir mal wirklich einen guten Dienst getan hat. Nach einer Predigt hat mich ein Bruder aus der Gemeinde fix und fertig gemacht. Der hat mich zusammengepfiffen, ich habe wirklich auf keinen Schlappschuh mehr gepasst. Hat alle Leute rausgelassen und wir zwei waren allein. Nach seiner Meinung, nach meiner Meinung. Dann hat er mich also fix und fertig gemacht. Aber ein Bruder, der ist hinter der Säule gestanden. Den habe ich nicht gesehen und der nicht gesehen. Und als der draußen war und ich da stand mit schlotternden Knien, ist er auf mich zugekommen und hat gesagt, Manfred, das war jetzt nötig für dich. Jetzt wollen wir dem Herrn danken für die Demütigung. Ich habe dem Bruder nicht böse sein können, am nächsten Sonntag ihm in Liebe begegnen. Hätte er mein Ich gestreichelt, dann wäre ich so ein Ballon worden, bei der nächsten Gelegenheit geplatzt. Tun wir eigentlich noch einen Seelsorgedienst, wenn einer ständig beleidigt ist, nachtragen und nicht verzeihen kann und so? Das ist doch ein maßloses Ich, ein ungestorbenes Wesen. Gehen wir da eigentlich noch nach? Beten wir da drum? Das sind doch die Lots, die auf einmal irgendwo absaufen. Und absacken und auf einmal irgendwo im Stadtrat sitzen und sich hofieren lassen. Ich wollte das einfach mal auf euer Herz mit hineingeben. Werdet Beter in eurem Kreis. Bevor wir irgendeine Sitzung machen, sollte man lieber 2 Monate beten. Als vor ein paar Jahren in Deutschland das Jahr der Evangelisation ausgerufen wurde, habe ich damals in der Allianzsitzung, damals war ich noch in Pforzheim, habe ich gesagt, wir, ein Jahr der Evangelisation, wäre besser, wir würden ein Jahr der Buße und des Betens einführen. Das sollten wir mal haben. Von innen heraus. Dass wir wieder Augen kriegen. Dann ist nämlich unser Herz frei, als der Lot in der Patsche gesessen ist. Da hat der Abraham nicht die Hände gefaltet und hat gesagt, ich danke dir, lieber Gott, dass ich nicht bin wie Lot. Der soll seine Suppe selber rauslöffeln. Sondern der hat sich auf den Weg gemacht mit seinen 318 Knechten und hat Kopf und Kragen riskiert in einer fürchterlichen Schlacht. Kopf und Kragen riskiert, um den Kerl rauszuhauen. Ich möchte einfach mal wieder bitten, lasst uns einen priesterlichen Dienst tun. Einen priesterlich-seelsorgerlichen Dienst in unseren Gemeinden. Gerade wenn wir diese Schau auch eines Glaubens wie Abraham haben. Vielen Dank und ich wünsche euch gute Nacht.